Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Es wird am Sonntag zu Streiks im Luftverkehr kommen, aber nicht bei Lufthansa, sondern stattdessen bei mehreren Tochterunternehmen. Was auf die Passagiere zukommt, dazu später mehr in dieser Sendung. Die neue Grundsteuer beschäftigt uns, außerdem der Spatenstich für ein großes Batteriewerk in Thüringen. Und wir schauen auch zur Buchmesse. Die Suche nach Qualität in der Kinder- und Jugendliteratur wird angesichts einer Flut von Titeln immer anspruchsvoller, die Konkurrenz härter und der stationäre Handel gewinnt aber trotzdem steigende Umsätze in dem Markt kaum dazu. Was macht den Erfolg in diesem Segment aus? Dazu hören Sie ein Gespräch. Aber zunächst einmal schauen wir nach Washington. Seit heute früh haben die USA 25% Strafzölle erlassen für Wein aus Deutschland und Frankreich, Parmesan aus Italien, Olivenöl aus Spanien sowie Butter aus Irland. 10% mehr beim Import von Flugzeugen. Wer diese zusätzlichen Kosten trägt, das kommt auf die Marktsituation an. Sind die Kunden bereit, mehr zu zahlen oder mindert es den Ertrag der Exporteure oder und Zwischenhändler? In jedem Fall belastet es das Handelsklima zwischen den USA und der EU. Und wenn im kommenden Jahr die Welthandelsorganisation WTO ihr Urteil fällt, in welchem Umfang die Europäer wiederum Strafzölle erheben dürfen auf US-amerikanische Produkte wegen der unerlaubten Subventionen von Boeing, dann wird die Gegenreaktion kommen. Wie das und auch andere Finanzthemen heute auf dem Herbsttreffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank diskutiert wurden, berichtet Eva Barner.
Eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelsstreit, die auch in Washington bei der IWF-Weltbanktagung mit Sorge betrachtet wird. Nicht unbedingt wegen der konkreten Exportverluste, sondern wegen der anhaltenden Unsicherheit, erklärte Bundesbankpräsident Jens Weidmann heute Morgen.
Das ist eigentlich der Punkt, der die Investitionen so stark belastet, weil Investitionen sind ja immer auch letztlich Wetten auf die Zukunft. Und wenn die Zukunft besonders unsicher ist, dann ist der Optionswert des Wartens eben besonders hoch. Und das heißt, dann wird eben nicht investiert, dann wird einfach abgewartet, wie sich das Ganze entwickelt. Und genau das erleben wir. Und insofern wäre eben die Auflösung dieser Unsicherheit, indem beispielsweise klar wird, dass eben doch ein generelles Interesse an einer Einigung besteht, viel wichtiger als jetzt die Diskussion der einzelnen Schritte.
Weitere Eskalationen zu vermeiden, das hält auch Finanzminister Olaf Scholz für wichtig, der sich in Washington auch mit den G20-Finanzministern trifft, darunter auch sein amerikanischer Ressortkollege Steven Mnuchin.
Da geht es eben darum, dass man fest, klar, aber doch konstruktiv vorgeht und genauso versuchen wir das zu machen, ohne uns jetzt übermäßig aufzuregen.
Auch beim Zollstreit zwischen den USA und China zeigt sich die deutsche Delegation in Washington nach der jüngsten Annäherung zwischen den beiden Großmächten zuversichtlicher. Dennoch sind die Bremsspuren für die Weltwirtschaft sichtbar. Nach Einschätzung der Bundesbank haben sich die dämpfenden Effekte zuletzt sogar noch verstärkt. Die bereits in Kraft getretenen und angekündigten Sonderzölle könnten das Wachstum der beiden Länder mittelfristig um jeweils 0,75 Prozentpunkt drücken. Sollte der Handelsstreit doch bald beigelegt werden und auch am Ende ein Brexit-Chaos ausbleiben, könnte das wiederum einen Konjunkturschub auslösen. Das hofft vor allem der deutsche Finanzminister, der sich wegen seiner Politik der schwarzen Null auch in Washington immer wieder kritisieren lassen muss. Scholz jedoch reagiert gelassen.
Wir haben eine sehr hohe Investitionsquote aus dem öffentlichen Haushalt, so hoch wie bisher nicht. Wir haben das mit dem Klimapaket nochmal verstärkt. Wir haben die Einkommen der unteren und mittleren Haushalte verbessert durch Steuererleichterungen und Verbesserung zum Beispiel von Kindergeldleistungen und Ähnlichem. Wir sorgen dafür, dass die Infrastrukturentwicklung vorangebracht wird. Und jetzt kommt noch all das dazu, was wir im Zusammenhang mit Klimaentwicklung auf den Weg gebracht haben. Also da, glaube ich, ist die Diskussion eher etwas beruhigter als früher.
Gesprächsthema ist jedoch das schwache Wachstum in Deutschland. Der IWF erwartet nur noch ein Plus von 0,5% in diesem Jahr. Damit hinkt die einstige europäische Wachstumslokomotive deutlich hinter den anderen Industriestaaten hinterher. Von einer Krise mag in Washington keiner sprechen. Es gebe keinen Grund, hektisch zu werden, sagte Scholz. Und sollte es zu einem Abschwung kommen, stehe das Krisenmanagement.
Ich beantworte die Fragen ja im Dreitagesrhythmus aus jeweils unterschiedlicher Richtung. Montags werde ich gefragt, ob ich mir Sorgen mache wegen der Einnahmen, mittwochs, ob ich nicht zu viel einnehme, freitags ist dann wieder Sorgen oder umgekehrt. Also ich glaube, da kann man mal lieber ein bisschen ordentlich gucken und sagen, es läuft so, dass wir mit der Situation gut zurechtkommen können. Wenn es tatsächlich mal zu einer wirtschaftlichen Schwierigkeit für unser Land kommen sollte, die bedeutet, dass wir antizyklische Maßnahmen ergreifen, dann sind wir dazu aber in der Lage, weil wir alle Finanzkraft haben, die man dazu braucht.
Davon wird Scholz auch in Washington die Delegierten der IWF-Mitgliedstaaten versuchen zu überzeugen und auch vom Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, nicht nur um die Finanzkraft der Deutschen zu verdeutlichen, sondern auch um andere Staaten mitzunehmen im Kampf gegen den Klimawandel. Generell werden Klimarisiken für die Finanzstabilität immer stärker berücksichtigt beim IWF, aber auch bei den Notenbanken. Am Rande der Tagung veröffentlicht die Bundesbank heute als Teil eines Netzwerks einen Leitfaden, wie Zentralbanken das Finanzsystem grüner machen können, auch indem sie verstärkt in nachhaltige Anlagen investieren. Die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva versprach indes, Klimarisiken stärker in den Länderberichten ihrer Fachabteilung einfließen zu lassen.
Berichtet Eva Bahner. Und während Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Washington ist, wurde sein großes Projekt, die Reform der Grundsteuer, heute im Bundestag beschlossen. Was die neue Gesetzgebung jetzt für Hauseigentümer und Mieter bedeutet, dazu Alfred Schmidt.
Die Grundsteuerreform kann also zum Jahreswechsel in Kraft treten. Alle Eigentümer und über die Nebenkosten auch alle Mieter müssen diese Steuer bezahlen. Mehr als 14 Milliarden Euro fließen durch die Grundsteuer in die Kassen deutscher Kommunen jedes Jahr. Unterschiedlich hohe Hebesätze sorgen jetzt schon dafür, dass die Grundsteuer mal höher und mal niedriger ausfällt. Das wird auch nach der Reform so bleiben. Neu ist die Berechnung, sie soll sich künftig stärker nach dem tatsächlichen Haus- oder Wohnungswert richten und nicht mehr nach den bisherigen Einheitswerten. Die stammten im Westen Deutschlands noch aus den 60er Jahren, im Osten aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Veraltet und nicht verfassungsgemäß, so sah das Bundesverfassungsgericht die alte Grundsteuer und verlangte eine Reform. Die wird nun kommen. Einzelne Bundesländer dürfen bei der Neuordnung eigene Regeln festlegen, etwa wenn sie die Steuer nach der Grundstücksfläche berechnen wollen. Dieser Punkt macht eine Grundgesetzänderung erforderlich. Auch diese wurde vom Bundestag mit der nötigen Zweidrittelmehrheit beschlossen. In welchen Fällen die Steuer künftig steigt oder sinkt, steht erst fest, wenn die Kommunen ihre Hebesätze dafür festgelegt haben.
Alfred Schmidt zur beschlossenen Grundsteuerreform ab kommendem Jahr. Jetzt schauen wir nach Thüringen und eine Standortentscheidung, die noch bedeutsam werden kann. Denn China investiert gerade massiv in die Batterieproduktion und die E-Mobilität. Und das nicht nur in China selbst, sondern auch in Europa. Und zwar konkret am Standort Erfurter Kreuz in Thüringen. Dort gab es heute den symbolischen Spatenstich für ein Batteriewerk des chinesischen Konzerns CATL. Sandra Vogtmann berichtet.
Ein 22 Hektar großes Feld, auf dem die ersten Bagger und Radlader schon rollen. Eine inzwischen ebene Fläche. Ganz so glatt war der Weg zum Investitionsabschluss mit CATL allerdings nicht, erinnert sich Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee an seine Reise zum Mutterwerk im chinesischen Ningde.
Und Robin Zeng hat damals gesagt, schön, dass Sie kommen, aber keine Chance. Zu hohe Steuern, zu hohe Energiekosten, zu hohe Löhne. Wir haben mühsam die Chinesen überzeugt davon, dass sie in Thüringen besser aufgehoben sind als in Polen oder in Ungarn.
Überzeugt haben dann doch die verkehrsgünstige Lage, die Nähe von Universitäten und die Nähe zur Automobilindustrie, so Tiefensee. Stufenweise soll der Standort zum größten Batteriewerk Europas ausgebaut werden. In die Karten spielen dem Unternehmen die Klimaschutzziele der EU und die limitierten CO2-Ausstoßwerte für Autos pro Kilometer. Mit BMW gäbe es schon Verträge, andere Autohersteller werden folgen. Und die wollen kurze Wege, so CATL-Europachef Matthias Zentgraf.
Es kann nicht alles von Asien hier rüber geschickt werden per Schiff. Das ist zwar technisch möglich, dauert aber zu lange und bindet Kapital. 2022 planen wir, dass hier die ersten Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilitätsfahrzeuge hier gefertigt werden, an die Kunden ausgeliefert werden.
Eine 30-köpfige Mannschaft aus chinesischen und deutschen Beschäftigten arbeitet bereits vor Ort. Weitere Fachkräfte aus dem chinesischen Mutterwerk sollen folgen, um mit ihrem Know-how die Produktion am Thüringer Standort voranzubringen. Im nächsten Jahr werde bereits mit der Modulmontage in den Hallen von ehemals SolarWorld begonnen, die CATL im Sommer gekauft hat, sagte Zentgraf. Die Teile dafür kommen dann noch aus China. CATL sei das Sahnehäubchen bei der Industrieansiedlung am Erfurter Kreuz, sagte LEG-Geschäftsführer Andreas Krei. Man gehe davon aus, dass weitere Investoren folgen. Aber auch Fachkräfte. Diesbezüglich erhofft sich Franz Josef Willems von der Initiative Erfurter Kreuz von CATL auch positive Impulse für andere Unternehmen.
Die Initiative Erfurter Kreuz hat ja eines der Hauptziele, für das Erfurter Kreuz eine Marke zu entwickeln, die über die Landesgrenzen hinaus reicht. Denn wenn wir unseren Bereich nachhaltig ausbauen wollen, brauchen wir auch entsprechend Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen Zuzug generieren und Zuzug generieren sie nur mit einer Marke, die auch bekannt ist.
CATL, also Hoffnungsträger und E-Motor für Region, Deutschland und Europa.
Über den Baustart des Batteriewerks CATL berichtete Sandra Vogtmann. Der EU-Gipfel hat heute über den Haushalt der Staatengemeinschaft für die kommenden 10 Jahre beraten. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel sind die Staaten aber noch weit weg von einer Einigung. Bis Dezember wollten die Staats- und Regierungschefs festlegen, wie viel in welche Politikbereiche fließen soll. Merkel warnte zugleich vor Verzögerungen.
Aber wir müssen dann sehr schnell unter der kroatischen Präsidentschaft auch möglichst eine Einigung erzielen. Denn sonst werden wir nicht rechtzeitig zum Inkrafttreten des neuen Finanzrahmens die Möglichkeit haben, auch die Programme schon fertig ausgearbeitet zu haben. Und das wäre angesichts der Aufgaben, die wir haben, doch nicht gut.
Der aktuelle EU-Gipfel ist der erste, auf dem die Staaten über ihre Vorstellungen für den neuen EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 diskutieren. Bisher ist quasi noch alles strittig, die Gesamthöhe des Etats genau wie die Verteilung auf die Staaten. Der Bundestag hat heute in erster Lesung eine Masernimpfpflicht diskutiert. Damit schreiten die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn voran. Es geht ihm vor allem um Kinder, die Gemeinschaftseinrichtungen besuchen. Vor der Aufnahme in Kitas, Schulen, Tagespflege etc. sollen Familien also nachweisen, dass die Kinder geimpft sind. Auch für das Personal dieser Einrichtung soll eine Impfpflicht herrschen. Gelten soll die ab März 2020. Nach 7 Verhandlungsrunden und diversen Warnstreiks steht der Rahmentarifvertrag für die rund 650.000 Gebäudereiniger in Deutschland. Die IG Bauen Agrarumwelt einigte sich mit den Arbeitgebern unter anderem auf höhere Lohnzuschläge und mehr Urlaub. Die zentrale Forderung nach einem Weihnachtsgeld wurde hingegen auf die Gehaltsverhandlungen im kommenden Jahr verschoben, wie beide Seiten mitteilten. Das war ein besonders strittiger Punkt. Als Kompromiss bekommen die Angestellten dafür in diesem Jahr einen Weihnachtsbonus.
Silke Hane war das mit den Wirtschaftsnachrichten. Sozialer Kapitalismus von Paul Collier ist das Buch, das als bestes Wirtschaftsbuch prämiert worden ist auf der Frankfurter Buchmesse. Dort werden eine Reihe Bücher ausgezeichnet, jetzt in diesen Tagen. Heute Abend die besten Kinder- und Jugendbücher. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Dieser Markt ist ein ganz spezieller, hat er doch andere Anforderungen als der Buchmarkt für erwachsene Leser. Er ist stabil, etwa ein Sechstel des Buchmarktes macht er aus. 9000 Titel erscheinen jährlich auf dem Markt. Aber der Trend, der geht eher zu Serien, vor allem weil sie bei den großen Internethändlern gut auffindbar sind. Für Einzeltitel ist es dagegen schwer, sich durchzusetzen. Also was macht den Erfolg in der Kinder- und Jugendliteratur aus? Darüber habe ich gestern auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen mit Birgit Schollmeier, Geschäftsführerin und Mitinhaberin des Braunschweiger Kinder- und Jugendbuchladens Bücherwurm, sowie Markus Weber, Verlagsleiter beim Moritz Verlag. Frau Schollmeier, wie finden Sie, Sie sind ja Buchhändlerin, wie finden Sie denn den guten Titel?
Ich finde die guten Titel, indem ich sie lese und wenn ich sie mag und wenn ich entdecke in diesem Buch, da steckt viel drin und das macht mir Freude, das zu lesen, dann kann ich das mit Begeisterung und Freude weiterreichen. Und das ist dann völlig egal, für welches Alter, ob das ein Bilderbuch für Kleine ist, ob das für Erstleser ist oder ob das für jemanden ist, der selber gerne liest. Wir haben übrigens auch eine fantastische Jugendliteratur, die ich auch sehr, sehr gerne weiterreiche, aber ich muss es kennen. Wenn ich es nicht kenne, kann ich es nicht authentisch rüberbringen.
Jetzt werden jedes Jahr fast 9000 Titel neu aufgelegt. Das ist ja eine enorme Menge. Sie lesen noch im Leben keine 9000 Titel
mehr. Nein, auf gar keinen Fall. Das schaffe ich nicht. Ich habe aber auch einen Leseklub, der Bücher kriegt. Das sind Kinder, die lesen können. Im Alter bis 18, bis sie ihr Abi machen, kommen die. Lesen und erzählen mir, ob sie es gut finden oder nicht. Und darauf verlasse ich mich, weil ich die Kinder dann auch über die Jahre schon kennengelernt habe. Und das ein oder andere Buch wird mir auch abhanden kommen. Ich werde nicht alle Bücher verkaufen können, die gedruckt werden. Das ist einfach so.
Wollen wir mal die andere Perspektive sehen. Herr Weber, Sie sind Verlagsleiter vom Moritz Verlag. Bei Ihnen, wie viele Titel bringen Sie im Jahr raus?
Knapp 20.
Wenn Sie 20 Titel rausbringen, wie viel Entscheidungsprozess steckt dahinter? Wie viel Diskussion steckt dahinter? Und wie schwierig ist das für Sie zu entscheiden?
Es steckt nicht viel Entscheidungsprozess dahinter, weil wir ein sehr kleiner Verlag sind. Und wir müssen uns nicht auf irgendwelche Marketingabteilungen, also mit denen nicht ein D'accord finden, sondern ich entscheide es mehr oder weniger, was wir machen. Für unsere Erzählreihe gibt es dann auch Franziska Neuhaus, die diese Reihe begleitet und in Absprache mit mir dann über die Bücher entscheidet. Und alles hat so ein bisschen was mit Gespür zu tun in dieser Branche und mit Erfahrung. Ich weiß natürlich von vielen Büchern, nicht natürlich, ich weiß von vielen Büchern schon im Vorhinein, dass sie kein großer Erfolg werden, aber wenn sie mir wichtig sind, dann möchte ich sie machen und wenn ich einen gewissen Markt für sie sehe, natürlich. Und bei anderen Büchern glaube ich zu wissen, dass sie ein Erfolg werden. Und ich habe nicht immer recht damit, aber ich habe hin und wieder recht damit.
Und wenn Sie dann hin und wieder recht damit haben, Sie haben ja einige Titel, die auch zum Beispiel nominiert sind für den Deutschen Jugendliteraturpreis und Kinder- und Jugendliteraturpreis. Wie wichtig ist das, dass dann so ein Buch mal in so einer Aufmerksamkeit bekommt und auch dann nach oben gespült wird?
Ja, der Preis selber spült nur ein bisschen nach oben. Der Preis hat in manchen Jahren sogar eine kontraproduktive Wirkung gehabt, muss ich leider sagen, weil die Entscheidungen der Jurys vom Handel nicht nachvollzogen wurden. Es wurde gesagt, das sind nicht die richtigen Bücher, die können wir nicht verkaufen. Das hat sich ein bisschen geändert in der letzten Zeit und in dem Moment hat ein Preis eine große Wirkung, wenn er auch unterstützt wird aus dem Buchhandel.
Also wenn das Marketing dann aufgegriffen wird und das Siegel dann auch hervorgehoben wird?
Wenn der Buchhandel sagt, diese Entscheidung ist eine richtige Entscheidung, die können wir mittragen, dann unterstützen wir den Preis. Wenn der Buchhandel aber sagt, das ist vorbei an der Zielgruppe, das ist viel zu elitär oder zu was auch immer, dann nutzt der Preis nur ein bisschen.
Es geht ja um Aufmerksamkeit.
Genau.
Ja, und die Aufmerksamkeit müssen Sie ja erstmal bekommen. Hm. Was unternehmen Sie denn, um die Aufmerksamkeit des Handels zu bekommen?
Wir sind im Verbund mit einem größeren Verlag und dieser Verlag hat Vertreter, die er in der Republik hat und diese Vertreter werden empfangen. Das ist schon mal die Basis, dass unsere Bücher eine Chance bekommen, im Buchhandel wahrgenommen zu werden. Und der Belz Verlag ist dieser Verlag. Und das ist der Anfang. Und das Zweite ist, dass wir mit bescheidenen Mitteln versuchen, ein paar Dinge anzuregen, also Schaufenster anzuregen, indem wir gutes Material liefern, indem wir Plakate liefern, die schön aussehen, die man gerne dekorieren möchte und die nicht nur eine platte Botschaft haben, sondern die so ein bisschen subtilere Botschaften haben und die man dann im Schaufenster eben wiederfindet und dann findet man wiederum Bücher aus unserem Verlag daneben. Wir versuchen, so kleinere Werbemittel vielleicht zu machen, die hübsch sind, die nett sind, die auch nicht so viel kosten dürfen. Und meistens funktioniert dieses auf einer Sympathieebene auch. Ne?
Darf ich dazu noch sagen, deswegen schätze ich sehr Leseexemplare. Und gerade im Bilderbuchbereich einmal mehr, weil im Bilderbuch habe ich schnell Intus. Ich kann mich schnell auf ein Bilderbuch einlassen. Bücher mit viel Text, Romane dauern länger und da habe ich manchmal eben auch gar nicht die Zeit, die alle im Vorfeld zu lesen. Aber bei Bilderbüchern ist es für mich eine ganz leichte Entscheidung, wenn ich ein Leseexemplar habe und das im Vorfeld gesehen und gutiert habe, sage ich mal so.
Frau Schollmeier, wenn ich in einen Buchhandel gehe und nach einem guten Kinderbuch frage, dann werde ich sehr häufig geleitet zu den Serien.
Das unterscheidet uns aber wahrscheinlich schon von den anderen Buchläden oder von vielen Buchhandlungen. Ich kann nur für uns sprechen. Ich würde sie nie zu den Reihen führen. Die Reihen verkaufen sich von allein, die muss ich ihnen nicht anbieten. Ich würde immer auf Einzeltitel gehen.
Die Kinder haben heute ein sehr begrenztes Zeitbudget. Sie sind in der Schule, in der OGS, sie haben vielleicht nur 1-2 Hobbys. Und dann haben sie natürlich auch sehr viel Konkurrenz durch Social Media. Also selbst jüngere Kinder nutzen ein Handy sehr stark, auch wenn es noch das Handy möglicherweise der Eltern ist, mit Kinder-Apps. Welche Stellung hat das Buch in dieser Konkurrenz?
Da der Markt sich ja relativ stabil entwickelt, kann man davon ablesen, dass der Markt immer noch gebraucht wird und dass das auch von den Menschen so gewollt wird, von den Erziehungsberechtigten, von den Kindern, von den Schülern, von den Lehrern, wie auch immer. Sonst würde es den Markt ja gar nicht mehr geben. Also ich denke, dass die Technik das noch nicht abgelöst hat und ich hoffe einfach, dass das dabei bleibt. Kleine Kinder lernen durch Begreifen mit allen Sinnen. Und das kann ich nicht, wenn ich etwas flach eindimensional habe. Ich brauche die Dreidimensionalität. Und ich glaube schon, dass die Vielfalt der Bücher und die Farbigkeit und die Unterschiedlichkeit dieser Bücher diesen Markt eben einfach wunderbar bedient und unterstützt.
Herr Weber, Sie sind jetzt 25 Jahre am Markt mit Ihrem kleinen Verlag. Wie blicken Sie in die Zukunft?
Naja, wir müssen wachsam sein, wir müssen gut sein. Es ist ja ganz banal. Wir müssen einfach gut sein. Die Bücher dürfen nicht langweilen, die Bücher müssen überraschen. Die Bücher müssen bestehen gegen all diese Reize, die Sie eben benannt haben. Und das können Sie auch. Ich glaube an die Kraft des Buches. Und wir Verlagsleute sind einfach gefordert, diese Bücher zu finden und mit den Autoren zu arbeiten, dass sie in eine Richtung gehen, also mit uns gemeinsam in eine Richtung gehen, die, es hört sich so banal an, aber ich glaube, es ist so. Wir müssen gut sein. Fertig.
Sagt der Leiter des Moritz Verlags zum Kinder- und Jugendbuchmarkt. Und mit in der Diskussion war auch Buchhändlerin Birgit Schollmeier. Und das Ganze können Sie auch nochmal im Internet ausführlich nachhören. Und jetzt sind wir bei Mischa Erhardt und der Lufthansa. Die Gewerkschaft UFO hatte für Sonntag Streiks angekündigt. Jetzt hat sie die bei Lufthansa zurückgezogen, aber Streiks bei den Tochtergesellschaften angekündigt. Worauf müssen wir uns denn einstellen?
Ja, es klingt etwas verworren, aber in der Tat wurden die Streiks jetzt bei der Kernmarke Lufthansa abgesagt. Aber dafür hat UFO angekündigt, andere Streiks zu machen, nämlich bei den Tochtergesellschaften, bei Eurowings, also der Billigflugmarke von Lufthansa, bei Germanwings, bei Lufthansa Cityline und bei Sun Express. Also wer das gebucht hat für Sonntag zwischen 6 und 11 Uhr, der kann Probleme bekommen, denn das ist bundesweit jetzt dieser Aufruf zu den Streiks. Vorher war die Kernmarke eigentlich nur vorgesehen, in Frankfurt und in München zu bestreiken. Und jetzt sollen eben diese Tochtermarken bestreikt werden, aber nicht mehr die Kernmarke Lufthansa.
Was sind denn die Hintergründe für diesen Streit?
Also es hat sich abgezeichnet, dass da jetzt ein Showdown ansteht. Jetzt ist er am Sonntag und heute Nachmittag haben sich die Ereignisse nochmal überschlagen. Der Hintergrund ist, dass es bei UFO in der Gewerkschaft Querelen gab, einen internen Machtkampf, in dessen Verlauf sind auch mehrere Vorstände zurückgetreten. Und auf der anderen Seite hat die Lufthansa da offenbar Morgenluft gewittert und hat das sozusagen oder nutzt das im Prinzip auch ein bisschen dafür, möglicherweise diese Spartengewerkschaft etwas ins Abseits zu drängen oder sich selber drängen zu lassen. Deswegen hat sie ins Leere laufen lassen. Die Lufthansa kämpft auch mit Gegenwind. Deswegen könnte ihr diese Situation ganz gut zu Pass kommen. Am Sonntag wird sich jetzt nun zeigen, wer möglicherweise das Oberwasser behält. Die Gewerkschaft hat auch schon nächste Schritte angekündigt, nämlich eine Urabstimmung bis zum 1. November. Und die soll dann darüber gehen, ob möglicherweise unbefristete Streiks dann auch anstehen.
Vielen Dank, Mischa Erhardt. Und nehmen wir diese frischen Informationen zu den geplanten Streiks der Gewerkschaft UFO mit in den Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, was bedeutet das denn für die Lufthansa-Aktie?
Na gut, die Auseinandersetzungen, das kommt ja jetzt alles nicht so ganz unerwartet. Bei Lufthansa-Papieren sehen wir heute keinen klaren Trend. Aktuell die Aktien leicht im Plus.
Schauen wir mal ganz generell auf den Börsentag. Wie ist die Stimmung zum Wochenschluss?
Ja, der DAX gibt seine Tagesgewinne wieder ab. Wir hatten schlechte Konjunkturdaten aus China. Die Wirtschaft dort wächst so schwach wie seit 27 Jahren nicht mehr. Das sind einfach keine guten Nachrichten für Unternehmen hierzulande oder für viele Unternehmen, für die China einfach ein ganz wichtiger Handelspartner ist. Dann muss man abwarten, wie es jetzt in Sachen Brexit weitergehen wird. Ein Vorschlag, wie das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union vonstatten gehen könnte. Ein solcher Vorschlag liegt ja auf dem Tisch. Doch ob es wirklich dann auch so kommt, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Gut, zum 31. Oktober ist es nicht mehr weit, aber ich denke, die nächste Woche wird dann noch ganz spannend werden. Aktuell der DAX, ja, quasi auf dem Schlussstand von gestern. Er steht jetzt bei 12.653 Punkten.
Wir hören dieser Tage so viele pessimistische Stimmen und Stimmungen. Nicht so allerdings bei der Münchner Rück. Wie kommt's?
Gut, es hat große Schäden gegeben. Das ist ja auch die Aufgabe eines Rückversicherers, dafür gerade zu stehen. Trotzdem, Münchner Rück hat von hohen Währungsgewinnen profitieren können. Im Gesamtjahr wird Münchner Rück oder Munich Re wohl das geplante Konzernergebnis von 2,5 Milliarden Euro übertreffen. Die Aktien 0,7% im Plus.
In der Autobranche lief es zuletzt ja nicht so gut. VW hat jetzt im September aber wieder mehr Autos verkauft. Treibt das auch den Kurs an?
Nein, die Aktien sind im Minus, minus 0,4%. Gut, die schwächer werdende Weltwirtschaft hinterlässt Spuren. Die Handelsstreitigkeiten hinterlassen Spuren. Man darf halt auch nicht vergessen, dass im vergangenen Jahr neue Abgastests eingeführt worden sind. Viele Hersteller konnten die Modelle noch nicht nach den neuen Vorgaben zertifizieren, konnten sie deswegen nicht verkaufen. Also in der Branche ist wirklich einiges im Umbruch und da wartet man noch erst einmal ab.
Blicken wir in die zweite Börsenliga Seconomy. Der Chef geht. Wie wird das jetzt bei den Anlegern bewertet?
Gut, wenn es nicht so gut läuft, dann ist ja oft die erste Reaktion, der Chef nimmt seinen Hut und geht oder er wird gegangen, wie es auch so schön heißt. Aber damit sind die Probleme ja noch nicht gelöst. Seit Monaten geht es bei Seconomy darum, wie die künftige Strategie aussehen soll, wie man der Konkurrenz durch den Online-Riesen Amazon begegnen will. Die Aktien brechen heute regelrecht ein, über 10% im Minus.
Und dann zum Schluss noch Euro, Rente und Gold.
Ein Auf und Ab am Devisenmarkt, der Euro aktuell 1,1135 $, die Umlaufrendite von minus 0,38 auf minus 0,39% gesunken und der Goldpreis aktuell die Feinunze 1,491,68 $.
Vielen Dank, Claudia Werle, mit dem Blick an die Frankfurter Börse. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Hier folgt jetzt Kultur heute und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.